Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Breitband. Ich bin Markus Richter und wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, digitale Themen zu erklären, zu beleuchten und zu hinterfragen. Und dabei machen wir heute eine regelrechte Weltreise. Wir schauen zum Beispiel nach Indien. Dort sprechen Tote zu Menschenmassen und Lebende in Sprachen, die sie eigentlich gar nicht können. Denn in Indien wird im großen Stil KI im Wahlkampf eingesetzt. Und es geht heute um einen der schwersten Berge der Welt, der metaphorische Elektroschrottberg. Der hat nämlich alleine im Jahr 2022 um 62 Millionen Tonnen zugenommen. Und wir fragen uns, liegt das an uns? Also an uns als Privatpersonen, die immer neue Technik kaufen? Und wie können wir es vielleicht schaffen, dass der Elektroschrottberg wieder leichter wird? Aber jetzt schauen wir erstmal hier nach Deutschland und es wird persönlich, denn ich habe eine Frage an euch, liebe HörerInnen. Kifft ihr? Oder, Entschuldigung, seriöser formuliert, habt ihr Interesse an Cannabiserwerb? Und falls ja, würdet ihr wollen, dass die ganze Welt das weiß? Vielleicht nicht, oder? Denn auch wenn Cannabiskonsum seit dem 1. April legal ist, das ist ja vielleicht für manche schon noch eine intime Frage. Aber genau das ist InteressentInnen an sogenannten Cannabis-Social-Clubs, also Vereinen für den legalen Anbau von Cannabis, passiert. Denn der Gesetzgeber hat gesagt, ja, ihr dürft euch in Zukunft in Vereinen zusammenschließen und Cannabis zum Eigenkonsum anbauen und untereinander verteilen, aber das muss dann auch fein säuberlich dokumentiert und abgespeichert werden. Und jetzt hat das Cannabis-Gesetz, das doch nicht mal einen Monat alt ist, seinen ersten Skandal. Denn genau diese Daten waren durch eine Sicherheitslücke öffentlich zugänglich. Falk Steiner hat die Details.
Das Hanf freizugeben, das hatte sich die Ampelkoalition vorgenommen. Mit einem komplizierten Regelwerk, das nach und nach in Kraft tritt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach:
Das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch ein Angebot gegen den Schwarzmarkt setzen können und keine Scheinlösung machen. Wir dürfen nicht legalisieren, ohne dass wir auch über Anbauvereine und Eigenbedarf Anbau, dass wir das herstellen.
So der SPD-Politiker bei der Verabschiedung des Konsum-Cannabis-Gesetzes im Bundestag vor wenigen Wochen. Anbauverein, das meint, maximal 500 Leute züchten gemeinsam Konsum-Cannabis für den Eigenbedarf, die Abgabe ist nur an Mitglieder erlaubt. Legal möglich wird das ab dem 1. Juli 2024 sein. Zu einem ordentlichen deutschen Verein gehört aber vor allem eines, eine ordnungsgemäße Mitgliederbürokratie. Verantwortlich dafür, die Daten der Mitglieder bestmöglich zu schützen, ist rechtlich der Vereinsvorstand. Cannabis-Anbauvereine müssten beim Datenschutz die gleichen Pflichten erfüllen wie jeder andere Verein oder ein Unternehmen, erklärt der Berliner Anwalt Markus Wetzel. Und Daten fallen eine Menge an. Wer wann wie viel Cannabis welcher Sorte mit welchem THC-Gehalt erhalten hat, all das muss laut Konsum-Cannabis-Gesetz dokumentiert werden. Wie umfangreich diese gesetzlichen Pflichten sind, erläutert Rechtsanwalt Wetzel an einem Beispiel. Würde in Kneipen ähnlich dokumentiert werden müssen,
würde genau erfasst werden, wann, wie häufig und welche Art von Getränken mit welchem Alkoholgehalt jemand in seiner Stammkneipe zu sich genommen hat. Da können Sie sich vielleicht mal vorstellen, was es für einen Aufschrei gäbe, wenn eine solche Pflicht plötzlich für jede Bar eingeführt werden würde oder falls solche Informationen, wie nun gerade bei dem Datenschutzvorfall von Kangard geschehen, dann auch noch ungewollt öffentlich wären.
Der Fall Kangard meint, wenn statt des Hanfs plötzlich die Daten der Mitglieder freigegeben werden, wie Anwalt Wetzel erläutert.
Zur Verwaltung der ganzen Daten sprießen jetzt natürlich Dienstleisterangebote wie Pilze aus dem Boden. Und ein Anbieter, der Software hierfür entwickelt, ist eben Cangard. Bei dessen Software ist kürzlich bekannt geworden, dass dabei ungesicherte Schnittstellen eingesetzt wurden, wodurch Dritte Zugriff hatten auf die Daten der Vereine und deren Mitglieder und diese sogar verändern konnten.
Mehr als 1000 Datensätze, so das IT-Sicherheitskollektiv Zerforschung, das die Sicherheitslücke gefunden hatte, hätten leicht zugänglich im Netz gestanden. Und die Kontaktaufnahme mit dem Anbieter der Software fiel zusätzlich auch noch schwer.
Typisch ist das jetzt nicht unbedingt. Allerdings sollten natürlich Entwickler solcher Software immer darauf achten, dem Stand der Technik entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen.
Derzeit wird unter den Fachleuten darüber diskutiert, ob die Daten der Cannabisvereine nicht als sensible Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung gelten und damit erhöhten Schutzanforderungen unterliegen würden, auch bei der Datensicherheit.
Genau über diese Fragen habe ich mit Marit Hansen gesprochen. Sie ist Landesdatenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein und damit nicht nur Expertin für das Thema, sondern auch Chefin der Stelle, die sich in Zukunft um genau solche Vorkommnisse in ihrem Bundesland kümmern müsste. Und als erstes wollte ich aber von ihr wissen, was überhaupt die Motivation war, solch eine umfangreiche Sammlung von Daten verpflichtend zu machen und ob diese Motivation auch tatsächlich rechtfertigt, dass die Speicherung dieser Daten gefordert wird.
Es ist eine politische Entscheidung gewesen. Das hat man ja an dem Ringen in den letzten Monaten deutlich gesehen. Wie frei darf jetzt Cannabis verwendet werden? Wo sind irgendwelche Kontrollmöglichkeiten? Und der Staat, der sich eben da einiges vorbehalten möchte. Und das bedeutet, hier wollte man eine besondere Kontrolle einführen. Das ist erstmal auch nachvollziehbar. Also gerade für Deutschland vielleicht erstmal Erfahrung zu sammeln. Ob aber das, was jetzt genau geregelt ist, so hätte sein müssen. Das ist eine andere Frage. Dazu gehört zum Beispiel, wie lange diese Daten auch bei den Behörden, wenn die dann zugreifen zu Kontrollzwecken oder bei den Anbauvereinigungen aufbewahrt werden müssen, nämlich zum Beispiel 5 Jahre. Das ist sehr lang. Ich habe in der Begründung nicht verstanden, warum das 5 Jahre sein müssen. Das könnte sehr viel kürzer sein, wenn man dann zustimmt. Oder wenn man sich anschaut, muss man denn wirklich den Vornamen und den Nachnamen immer haben oder reicht auch eine Mitgliedsnummer? Man könnte das ja auch vielleicht ganz anders lösen, dass die Vereinsmitglieder zwar bekannt sind, da kann man ja auch Kontrollen durchführen, aber die Zuordnung nicht direkt so mitgespeichert wird, sondern zum Beispiel nur an irgendwelchen eindeutigen Nummern vorhanden sind. Für das Veröffentlichen im Netz wäre das weiterhin nicht so gut. Also eine Software, die das dann alles ermöglicht und Sicherheitslücken hat, da hätten wir das ähnliche Problem. Aber hier kommt es mir so vor, als ob man doch erstmal ein bisschen weitgehend geregelt hat. Es ist aber nicht gar nicht zu argumentieren. Das bedeutet, ich halte es für offen, wenn jemand das Gesetz angreift, ob das dann zum Beispiel verändert werden muss.
Also verstehe ich Sie richtig sagen, es ist nachvollziehbar, dass überhaupt Daten anfallen, die Art und Weise, wie es realisiert wurde, hätte man vielleicht besser machen können. Sie haben jetzt gerade auch gesagt, wenn Behörden darauf zugreifen, hätte ich gerne noch ein bisschen detaillierter. Wer darf denn wann und warum auf diese Daten zugreifen, die Cannabis Social Clubs da abspeichern?
Ja, es gibt die behördliche Überwachung und da hat man eben zuständige Behörden festgelegt, die bei den Anbauvereinigungen regelmäßige Stichproben ziehen sollen und auch den THC-Gehalt überwachen sollen, damit das alles im gesundheitlichen Sinne in Ordnung ist. Hier bedeutet das spezifisch für diese Daten bei den Anbauvereinen, also die Software zum Beispiel einsetzen könnten, dass besondere Stichproben dann passieren könnten. Das heißt nicht, dass geprüft wird, aber es heißt doch, dass die Möglichkeit besteht und es könnten ja auch Beschwerden sein, gesundheitliche Vorfälle, dass dann so etwas auch zu einer Prüfung führt.
Aber es ist nicht so, wenn die Polizei jemanden aus dem Straßenverkehr rauswinkt und eine Kontrolle macht, dass sie dann nachgucken kann, ist der eigentlich in einem Cannabis Social Club?
So soll das nicht sein.
Okay, das ist der Stand, wie er dann heute gedacht ist. Bei Datensammlung ist aber immer auch so ein bisschen die Frage, ne, wer hat denn in Zukunft darauf? Sie haben gerade die langen Datenspeicherungsfristen angesprochen. Jetzt könnte man sich nur mal ausdenken, für den Fall, eine reaktionäre Partei kommt an die Macht. Die könnten das Gesetz ja nicht nur rückgängig machen, sondern vielleicht auch aus solchen Daten Beobachtungs- oder sogar Repressionslisten machen, um CannabiskonsumentInnen aus dem Verkehr zu ziehen. Glauben Sie, dass so ein Argument bei der Diskussion um dieses Gesetz überhaupt berücksichtigt wurde oder halten Sie es vielleicht für vernachlässigbar?
Ich habe mir im Vorfeld angeschaut, wer hat was als Stellungnahme eingebracht. Es gibt im Gesetzgebungsverfahren in diesem Fall sehr viele Stellungnahmen, die auch veröffentlicht worden sind. Ich habe 35 mir angeschaut und 5 davon haben auch Datenschutzargumente gebracht und 2 so ein bisschen das noch erwähnt. Also die meisten haben auf Datenschutz gar keinen Wert gelegt, sondern sind auf ganz andere Punkte eingegangen. Und diejenigen, die was zum Thema Datenschutz gesagt haben, die haben auch manchmal so Stichpunkte geliefert, zum Beispiel nur eine Seite geschrieben und dann kann auch da drin gestanden haben, an einer Stelle stand das, Achtung, das wäre eine Datenbank, die kann politisch auch zu Repressionen führen, wenn jemand zugreift, selbst wenn es jetzt ja keine Zentraldatenbank bei einer Behörde ist, das ist auch immer eine große Angst, sondern eher viele kleine Datenbanken, ja maximal 500 Mitglieder, die dann aber irgendwie auch ausgewertet werden könnten, wenn man das dann so instrumentalisiert. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass auch das politische System sich ändert und die Daten, die vielleicht dann auch ja 5 Jahre alt sind, trotzdem dann verwendet werden, zumindest um bestimmte Positionen zum Beispiel nicht mehr mit Leuten zu besetzen, die dann zu den Cannabiskonsumenten gehören oder gehört haben oder auch nur in der Datenbank auftauchen. Es ist ja auch nicht klar, dass sie wirklich konsumieren, sondern nur, dass dort Cannabis ausgehändigt wurde. Also auch da sehe ich noch einen kleinen Unterschied.
Und wie wäre das sozusagen, dieses Problem, wäre das aus dem Weg zu räumen gewesen oder fängt man sich das einfach ein, wenn man so ein Gesetz macht?
Meines Erachtens hätte man noch die Sicherung viel, viel stärker machen können, im Sinne von nicht eine unmittelbare Namensspeicherung dann bei den Behörden zuzulassen, sondern dann nur Plausibilitätsprüfungen durchzuführen. Auch hier könnte man noch weitere Zugriffsbeschränkungen vornehmen. Einige haben vorgeschlagen, dass bestimmte Zugriffe zum Beispiel noch ein Gericht Prüfung vorgeschaltet sein sollte. Aber generell hat man sich ein bisschen was damit erstmal eingefangen. Gut an dem Gesetz ist ja, dass eine Evaluation stattfinden muss. Und hier sehe ich, dass dieser Punkt auch nochmal mitgeprüft werden sollte, was den Datenschutz angeht. Und zwar auch deswegen, weil man, glaube ich, mit einem großen Misstrauen, auch politischem Misstrauen an das Thema herangegangen ist, auch aus Unerfahrung, also bedeutet Neuland für viele. Und damit erstmal sagt, wir wollen nicht in etwas laufen, was so völlig ungeregelt ist. Also vielleicht hat man überzogen. Andersherum, so ist das Gesetz wahrscheinlich zustande gekommen im politischen Diskurs, dass einige sagten, wir können nur zustimmen, wenn. Insgesamt ist das also ein politischer Kompromiss. Und ich halte es aber für sinnvoll und auch erforderlich, dass man evaluiert, daraus lernt. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass im Datenschutzbereich nochmal deutlich weniger Daten verarbeitet werden. Und auch diese Ängste, es könnte sich was gegen einen verwenden lassen, dass das insgesamt abgebaut wird, auch mit technischen Sicherungen.
Jetzt muss ich aber tatsächlich nochmal ein bisschen fragen, über diesen Gesetzgebungsprozess. Wir sind ja jetzt irgendwie im Jahr 2024 und das ist ja nicht das erste Gesetz, das mit Daten in einer digitalen Welt zu tun hat. Fordern die in dem Gesetz tatsächlich nur die Speicherung der Daten, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben, wie die sowohl inhaltlich als auch technisch sicher verwahrt werden können? Also ist das völlig außen vor gelassen worden?
Es gilt ja sowieso die Datenschutzgrundverordnung und demnach müssen die Daten dem Schutzniveau angemessen aufbewahrt, weitergegeben
aber
und so weiter.
Entschuldigung, dass ich gleich unterbreche, aber reicht ja das? Also wenn man so ein Gesetz macht, wo Daten, die schon sensibel sind, anfallen, reicht es dann zu sagen, die Datenschutzgrundverordnung wird das schon klären oder hätte man dann noch mehr machen müssen?
Die Datenschutzgrundverordnung regelt zum Beispiel, dass nur mit Rechtsgrundlagen auf solche Daten zugegriffen werden darf oder dass sie auch nur so erhoben werden dürfen. Das ist genau das Gesetz auch. Das regelt also, diese Daten dürfen und müssen für den Fall erhoben werden. Das ist die politische Entscheidung. Also insoweit ist das kompatibel damit und davon gibt es eine ganze Menge Gesetze, die meisten allerdings jetzt in anderen Bereichen, zum Beispiel, dass wir alle einen Führerschein in einem Register haben, wer die Fahrprüfung absolviert hat oder die Daten im Melderegister, bei der Steuerbehörde. Es gibt also eine ganze Menge, die alle betreffen. Und das sind behördliche Datenbanken, kann man auch eine Menge sehen.
Ich will die Frage ein bisschen andersrum stellen. Es gibt ja jetzt eben sozusagen diesen aktuellen Fall mit dem Datenleak. Und wenn man den Experten so ein bisschen zuhört, da kann man zwischen den Zeilen so ein bisschen rauslesen, das war ja klar, dass das passiert. Also die Regierung oder die Politik fordert eine neue Datenspeicherung, dann kommen irgendwelche Leute, bauen dafür technische Lösungen und die werden dann kaputt gemacht. Hätte das der Gesetzgeber nicht voraussehen müssen? Weil anscheinend reicht das Bestehen einer DSGVO nicht, dass nicht genau das passiert, wie es eben jetzt gerade passiert ist.
Der Gesetzgeber hätte genau das vorhersehen können und es wurde in einigen Stellungnahmen auch erwähnt, dass eine Datenverarbeitung bei den Nicht-Profis stattfindet. Also die Anbauvereine sind erstmal Vereine. Sie kennen das nicht so genau und es sind doch eben Daten, die besonders geschützt werden sollen und insoweit sollte man das eben nicht in die Hände geben von welchen, die sich nicht auskennen. Der Rat an die Anbauvereine war kurz vor dem Finalisieren des Gesetzes, kümmert euch jetzt schon darum, wie ihr das machen wollt. Wie geht ihr professionell mit den Daten um? Und tatsächlich kann man die Daten ja auch auf Papier verarbeiten. Da steht also nicht, dass man jetzt eine App verwenden soll. Und es wäre relativ einfach gewesen, ein Abfließen dieser Daten zu verhindern. Das könnte ganz einfach gehen.
Also wenn ich dem folge, was Sie mir bis jetzt erzählt haben, stellt sich das für mich so ein bisschen heraus, dass auf zwei Ebenen des Gesetzes so ein bisschen gesagt wurde, da wird sich schon jemand drum kümmern. Einerseits wurden bei den Stellungnahmen, haben Sie ja gesagt, sind nur sehr wenige Stimmen dabei, die auf Datenschutz achten. Und andererseits auch bei der ganz konkreten Verarbeitung der Daten wurde es an Leuten ausgelagert, von denen man genau weiß, die können das eigentlich nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, um mal vom Cannabisgesetz ein bisschen wegzukommen, ist das generell der Stand digitaler Gesetzgebung in Deutschland? Also, dass Gesetze beschlossen werden, die neue Daten, neue Datenspeicherungen fordern, wo aber immer sozusagen Ich sage jetzt mal ganz flapsig gesagt, naja, wir haben ja die DSGVO, das wird schon irgendwie klappen.
Die meisten Datenspeicherungen, die gesetzlich gefordert sind, sind bei Behörden. Und die sind auch nicht perfekt im Datenschutz, aber sind auf eine gewisse Art erfahren, haben vielleicht auch eine gewisse Langsamkeit drin. Also die Ausschreibung für irgendeine Software passiert ein bisschen mühsamer und so. Wir haben jetzt im Augenblick ein paar Punkte gesehen, wo das ähnlich schlimm war wie das Datenleck, was gerade was hier aufgefallen ist. Das war im Gesundheitsbereich, also auf jeden Fall ein sensibler Bereich. Jetzt haben wir das normale Vereinswesen, wo man eher so stammtischmäßig ein bisschen mal Zettelwirtschaft hat oder so. Das ist schon eine neue Entwicklung, die habe ich aber woanders noch nicht gesehen, dass man tatsächlich wissentlich solche sensiblen Daten in die Verantwortung von solchen Vereinen gibt, die sich nicht so auskennen. Die Alternative wäre allerdings vielleicht gewesen, und die ist nicht besonders erstrebenswert, man führt gleich Behördendatensammlung. Also das bedeutet, die Vereine haben die Daten nicht, sondern die Behörden hätten gleich zentrale Register. Das kann auch nicht gewollt sein, denn dann hat man ja erst recht das Problem, dass bei einer politischen Veränderung diese Daten behördlich gleich ausgewertet werden könnten.
Wie wird denn die Zukunft der Gesetzgebung in Deutschland aussehen, sozusagen? Ist das was, wo nochmal strukturell dran gearbeitet werden muss? Oder sind das jetzt ein paar wenige Stolpersteine auf dem Weg und das wird sich schon irgendwie zurechtruckeln?
Die Professionalität von Datenverarbeitung und Apps, digitalen Anwendungen, die steigt gerade, muss aber auch ganz dringend steigen. Also insoweit wird diese Lücke demnächst vermutlich immer mehr geschlossen. Also insoweit kann das klappen. Andersrum, aber die Gesetzgebung, da wünsche ich mir natürlich schon, dass auf jede Datenschutzwarnung auch gehört wird. Einige haben genau das vorhergesagt, was jetzt passiert ist schon und was vielleicht auch weiter passiert. Und deswegen hat man das vermutlich in Kauf genommen. Vielleicht auch mit der Naivität, wenn es die DSGVO gibt, dann werden sich bestimmt alle dran halten und die Technik wird es auch schon hergeben. Das ist eine Fehlannahme gewesen. Ansonsten sind zum Beispiel diese Gesetze nicht über den Tisch der Landesbeauftragten für Datenschutz gelaufen. Die hätten dazu ja, weil sie die Vereine kontrollieren, auch was sagen können. Die hätten zum Beispiel einbringen können: Ja, wir haben hier öfter Probleme, Datenpannen im Bereich der Vereine. Das stimmt, glaube ich, für jeden meiner Kollegen und für uns auch. Und wenn das jetzt die sensiblen Daten wären, dann hätten wir echt ein Problem. Also diese Aussage hat an keiner Stelle im Gesetzgebungsverfahren eine Rolle gespielt. Und da hätte ich doch die Erfahrung gerne abgefragt bekommen der Landesbeauftragten. Ich weiß, dass mein Kollege auf Bundesebene eingebunden worden ist und auch gewisse Kritik geäußert hat. Aber diese Stellungnahmen, die sind anscheinend verpufft.
Marit Hansen, Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein zum Datenschutzaspekt des Cannabis-Gesetzes. Ich denke, wir werden uns spätestens Ende nächsten Jahres wieder mit dem Thema beschäftigen. Nach 18 Monaten ist nämlich die erste Evaluation des Gesetzes anberaumt. Ich versuche mal, ein Bild in euren Kopf zu malen und sage dazu ein Wort: Elektroschrott. Und ich glaube, dass jetzt eins von zwei Bildern auftaucht. Entweder das von riesigen Müllbergen voller Geräte, in denen vielleicht Menschen nach was Brauchbarem suchen, oder wir, die wir die ganze Zeit neuen Elektrokram kaufen und dann den alten einfach wegwerfen. Jetzt könnte man natürlich einfach sagen, das sind ja zwei Seiten desselben Problems. Aber tatsächlich stellt sich die Frage, ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass unser Kaufverhalten alleine daran schuld ist? Fakt ist, der Elektroschrott-Müllberg wird immer größer. Die UNO hat kürzlich die aktuelle Version ihres Global E-Waste Monitor vorgelegt und im Kern gibt es da zwei Zahlen, die Situation ganz gut zusammenfassen. 2022 fielen 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an, das ist die eine Zahl, und die kamen zum bereits bestehenden Berg dazu. Und dass dieser Berg immer weiter wächst, das liegt nicht nur daran, dass Müll anfällt, sondern auch daran, dass der da ist, zu wenig recycelt wird. Nur knapp ein Viertel des Elektroschrotts, und das ist die andere Zahl, wird wieder aufbereitet und die Quote sinkt absehbar eher sogar, als dass sie steigt. Da gibt es natürlich ganz viele Fragen. Kann man das ändern? Wie kann man das ändern? Wie kann man darüber sprechen, dass man das ändern kann? Vielleicht für manche sogar, will man das überhaupt ändern? Und das ist alles nicht so einfach, denn die Diskussion um Elektroschrott ist unfassbar komplex und das fängt schon damit an, dass es gar keine eindeutige Definition des Begriffs Elektroschrott gibt, also definiert ist, welche Geräte, Baugruppen oder Materialien eigentlich darunter fallen. Und das endet noch lange nicht damit, dass es zum Beispiel für profitorientierte Unternehmen nach wie vor sehr viel billiger und gewinnträchtiger ist, Rohstoffe für Elektrogeräte in Minen neu abzubauen und die auch wieder zur Umweltverschmutzung beitragen, statt sie aus Elektroschrottrecycling zu gewinnen. Und ich weiß das alles schon, weil ich mit Stefan Laser über das Thema gesprochen habe. Der ist Soziologe an der Ruhr-Universität Bochum und forscht seit Jahren zu Elektroschrott und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Der Kern unseres Gesprächs war dann das eine Bild, das ich am Anfang gezeichnet habe, das fast schon so ein Berichterstattungsnarrativ ist. Wir kaufen immer neue Technik, wir sind schuld daran als Privatpersonen, die genau das machen, immer neue Technik kaufen. Aber andererseits, es gibt ja auch den schönen Spruch, individueller Verzicht löst keine systemischen Probleme. Und vielleicht trifft das ja auch hierzu, auf eine Welt, in der man ohne brauchbare aktuelle Digitaltechnik und Infrastruktur kaum noch überleben kann oder zumindest leben kann. Das ist also dann, was ich von Stefan Laser ganz konkret wissen wollte. Sind wir einzelnen Menschen schuld am riesigen Elektroschrottberg?
In der Frage stecken verschiedene Annahmen, die ich gerne auseinandernehmen wollen würde. Es fängt damit an, also eigentlich auch mit diesem Bericht, der fast so was wie Panik auslöst. Und das ist ja ein Bericht, der alle paar Jahre erscheint, der E-Waste Monitor. Und auch alle paar Jahre gibt es in den großen Medien, sowohl in den Hörmedien, in den Zeitungsmedien, ausführliche Berichte, die oft so einen gewissen Unterton haben, die Dramatik auslösen. Und das finde ich erstmal spannend, dass mit Elektroschrott immer so eine Panik ausgelöst wird, die einen klaren Adressaten hat. Und das sind wir als KonsumentInnen. Wieso passiert das eigentlich? Also das erstmal so festzuhalten und zu merken, okay, wir werden stark adressiert, finde ich wichtig, denn eigentlich können wir nicht viel machen aufgrund von systemischer Zwänge. Wir haben natürlich ein Interesse am Konsum und das Smartphone wird vielleicht nicht jedes Jahr neu gekauft, aber alle 2-3 Jahre und es gibt ein gewisses Bedürfnis danach. Aber trotzdem ist es, würde ich sagen, eher ein systemischer Zwang und auf der Konsumebene lässt sich das Problem sehr schwer greifen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, diese Berichterstattung, viele öffentliche Diskussionen sind höchst problematisch, weil sie einen Umweg gehen und sozusagen die Verantwortung sehr stark auf das legen, was am Ende rauskommt. Also allein, dass wir hier über den Müll am Ende sprechen, also dass wir sprechen über das Smartphone, was irgendwann in der ominösen Schublade landet, ist sehr aufschlussreich, verkürzt. Wir blicken stattdessen sehr wenig auf das, was sozusagen vorne in der Wertschöpfung oder zwischendurch in der Wertschöpfung passiert. Wir stellen nie die Frage, wie kann man denn den Hahn zudrehen? Wie kann man vielleicht auch auf der Software-Ebene dafür sorgen, dass wir weniger eingesperrt sind? Da passieren gerade einige spannende regulatorische Dinge, aber es sind nur kleine Schritte. Wir sprechen stattdessen immer wieder über die kleinen Geräte, die wir irgendwo im Haushalt haben und wo wir ja irgendwie dran schuld sind. Das ist nicht ganz falsch. Und unser alltägliches Leben als Konsumierende, insbesondere im globalen Norden, aber eigentlich auch im globalen Süden, ist natürlich ein digitales. Wir nehmen Teil daran und das lässt sich schwer leugnen und ist sozusagen auch ein Widerspruch, mit dem man leben muss.
Ich verstehe aber sagen nicht ganz, was dann der eigentliche Adressat sein soll. Also geht es darum, dass man schon über diese Geräte, die wir einzeln besitzen, spricht, aber an einer anderen Stelle ihrer Produktion oder Herstellung? Oder ist es so, dass der Adressat jemand anders sein muss? Die Industrie, die Politik? Wo, also wenn Sie sagen, die Diskussion läuft gerade an der falschen Stelle und an den falschen Adressaten, wo sollte sie denn eigentlich laufen?
Wenn ich es runterbrechen wollen würde, würde ich tatsächlich die industriellen Praktiken in den Fokus stellen. Also die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, wie aufwendig sie sind und welcher zum Beispiel Müll alleine bei einer einzigen Kupfermine anfällt. Also Josh Lipowski, ein Geograf, der sich viel mit Elektroschrott auseinandergesetzt hat, der hat das einmal durchgespielt, hat eine einzige Mine in den USA verbraucht und produziert mehr, vor allem auch toxischen Müll, als der gesamte Elektroschrott, der in den USA anfällt. Also USA als eines der Länder, was am meisten Elektroschrott produziert. Und dieses Missverhältnis wird oft nicht beleuchtet und wird vielleicht sogar, könnte man es noch schärfer sagen, explizit unsichtbar gemacht. Stattdessen reden wir über kleine Maßnahmen, die am Ende der Wertschöpfung anfallen, die vor allem sich auf Konsum und die Praktiken des Wegwerfens also konzentrieren.
Es gibt ja eben in der EU wird ja das Recht auf Reparatur hochgehalten und gerade politisch diskutiert, also dass man seine eigenen Geräte länger benutzen können soll, weil sie eben reparierbar sind. In Österreich gibt es sowas wie einen Reparaturbonus. Das heißt, sowas halten Sie für gut gemeinte, lieb gemeinte vielleicht Augenwischerei, die aber nichts am grundsätzlichen Problem ändert, weil man eigentlich an die Industrie und die Rohstoffgewinnungsprozesse ran müsste erstmal?
Aber ja, das Recht auf Reparatur ist schon ein Beispiel, das geht in eine sehr gute Richtung, weil es auf die Produktionsebene auch abzielt. Das passiert schon ganz selten, also da ist die Recht auf Reparaturbewegung eine der besten Beispiele, wie man das, glaube ich, machen kann. Und so wird es auch in der Literatur diskutiert. Es ist eine spannende Bewegung und genau diese kollektiven Bewegungen braucht es eigentlich, um das Problem anzugehen. Wenn man sowas diskutieren kann wie, was sollen Einzelpersonen tun, finde ich eigentlich als Lösung ganz gut, sich kollektiv für sowas zu engagieren, das zu unterstützen und als, ja, als ein Phänomen wahrzunehmen. Und Recht auf Reparatur ist ja auch besonders spannend, weil es auch eine Allianz ist. Also es ist ja nicht nur möglich geworden durch Verbraucherschutzorganisationen, die sich mit Elektroschrott auseinandersetzen, sondern es gab eine Allianz mit Bauernverbänden, vor allem in den USA, die sich daran gestört haben, dass ihre Traktoren nicht mehr repariert werden konnten. Und dann geht es auch sehr schnell sozusagen auf die Arbeitskampfebene. Die ist eng verwoben mit der Recht auf Reparatur-Bewegung.
Das heißt, wir sollten mit dabei sein, sowohl unsere Geräte reparieren, wenn wir es denn können, aber als auch die zivilgesellschaftliche Schwungmasse zu sein, um der Politik dazu aufzufordern, solche Gesetzgebungen zu machen, dass wir reparieren können.
Das wäre auf jeden Fall eine, auf der demokratietheoretischen Ebene, es wäre ein möglicher Weg und einer, der Sinn macht aus meiner Sicht, ja.
Der andere ist ja sozusagen, dass man tatsächlich der Industrie noch härtere oder andere Auflagen gibt. Sie haben ja gerade diese Kupfermine erwähnt. Gibt es da konkrete Forderungen, die Sie haben? Also was müsste jetzt mal konkret geregelt werden, damit weniger toxischer Ausstoß passiert?
Man kann darüber nachdenken, was würde es denn bedeuten, wenn wir so etwas wie Clean Production, mir fällt gerade kein besserer Begriff, auf der Elektronikebene einführen würde. Also sehr hohe Standards dahingehend, wie Geräte hergestellt werden müssen. Das würde Wertschöpfungsketten global verändern. Aber wir haben sowas zum Beispiel im Bereich der Pharmazeutika, also sehr hohe Standards, wie produziert wird. Eigentlich ließe sich das vom Modell auch übertragen auf die Produktion von Elektronikgeräten und ihre verschiedenen Arten und Weisen, wie sie ausformuliert werden. Und ja, dann geht es um scharfe Regularien, was ist giftig, was ist nicht giftig, wie relevant ist es zum Beispiel auch für den Klimawandel, ein wichtiges Thema, was auch in dem Bericht angerissen wird, weil wir brauchen ja eigentlich auch mehr Elektronik zum Beispiel, um Solarmodule zu betreiben, also Solarmodule zählen auch als Elektroschrott in diesem Bericht und man braucht auch mehr von dieser Elektronik, um die komplizierten Netze zu managen. Also einerseits ist es dann sozusagen notwendig für so eine Transformation, andererseits müsste man sich auch überlegen, wie genau sollte diese Produktion stattfinden, dass sie dann ja nicht hintenrum noch mehr Probleme schafft.
Der Elektroschrott wird immer mehr. Wir brauchen aber auch immer mehr digitale Elektronik und wir haben es mit einflussreichen Akteuren zu tun, die eher unwillig sind, da sauber zu produzieren. Aber es gibt zumindest einen theoretischen politischen Weg. Jetzt ist natürlich die Frage am Schluss, für wie realistisch halten Sie das, dass wir das in den nächsten Jahren umgesetzt kriegen? Oder wird einfach der Berg immer größer werden?
Ja, Vorhersagen sind natürlich immer schwierig. Es ist sicherlich unwahrscheinlich, aber andererseits passieren eben auch viele Dinge. Also Sie haben das Beispiel mit Recht auf Reparatur angesprochen. Das ist ein positives Beispiel. Dann gibt es durchaus auch stärkere Regulationen auf der EU-Ebene, in den USA, die zum Beispiel auf der Software-Ebene es immer schwieriger machen für Unternehmen wie Apple, ihre Geräte abzuschotten, sodass man sie nicht mehr reparieren kann. Also oft wird da ja zum Beispiel auf der Chip-Ebene gearbeitet, sodass es Digital Rights Management sodass es nicht möglich ist, überhaupt zu reparieren. Also der Chip verhindert es, etwas anderes einzusetzen beispielsweise. Und das wird immer schwieriger gemacht. Und es ist spannend, dass da einiges passiert. Andererseits gibt es natürlich auch die Bewegung hin zu Geräten, die immer unauffälliger sind. Also wir nutzen immer mehr digitale Infrastruktur, die sehr unsichtbar ist. Also Rechenzentren ist ein Thema, mit dem wir uns aktuell viel beschäftigen in der Forschung. Und immer mehr hängt sozusagen von der Cloud ab oder auch von Artificial Intelligence Operationen, die im Hintergrund laufen, die aber von sehr leistungsstarken und energiehungrigen Chips möglich gemacht werden. Chips, die oft ausgetauscht werden müssen. Und da ranzukommen und sozusagen eine Industrie im Hype abzubremsen, erscheint mir relativ unwahrscheinlich. Und es ist eher spannend zu sehen, welche Akteure sich dagegen stellen. Welche Akteure es zum Beispiel verhindern, dass irgendwo ein neues Rechenzentrum gebaut wird. Eine Kollegin in den USA, Ann Pesek, hat das Fighting Against Data Centers genannt. Also es gibt hier verschiedene Spannungen, die andeuten, dass es ein schwieriges Jahrzehnt wird in Sachen hochtoxischen elektronischen Abfall.
Stefan Laser war das, Soziologe an der Ruhr-Universität Bochum. Und einen kleinen Nachtrag noch. Hier im Gespräch klang nämlich so ein Aspekt an, der sich gefühlt in den letzten Monaten zunehmend in die breitere Wahrnehmung drängt. Die Tatsache, dass unsere digitale Welt mittlerweile zu einem großen Teil auf Rechenzentren basiert, die ja auch irgendwo stehen müssen und da auch irgendwelche Ressourcen verbrauchen. Ich empfehle dazu sehr unsere Breitbandfolge Proteste gegen Rechenzentren, Selbstbedienungssupermärkte und digitale Esoterik, in dem es um den Protest der indigenen Samen gegen Rechenzentren in ihren Gebieten in Norwegen geht. Wie wird KI die Wahl verändern? Ist das noch echt oder von einem Algorithmus generiert, was wir in zukünftigen Wahlwerbespots sehen werden? Eine Frage, die sich bei den bevorstehenden Europa- und Bundestagswahlen sicher stellen wird. In Indien kann man das jetzt schon beobachten. Dort sind die Parteien gerade mitten im Wahlkampf und würde man es diplomatisch formulieren, würde man vielleicht sagen, da gibt es wenig Berührungsängste mit generativer KI. Tote sprechen zu den Lebenden, Lebende sprechen Sprachen, die sie eigentlich gar nicht können und generell scheint es nichts zu geben, was es nicht gibt. Wo überall KI verwendet wird und wie das den Wahlkampf beeinflusst, hat sich unsere Korrespondentin Charlotte Horn angeschaut.
Ende Januar, Wahlkampfauftakt einer Regionalpartei im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Tausende Anhänger verfolgen eine Videobotschaft. Es spricht der beliebte und langjährige Ministerpräsident Muthavel Karunanidhi. Er trägt seine markante schwarze Sonnenbrille.
Viele hart erkämpfte Rechte der Bundesstaaten sind während der 10-jährigen BJP-Herrschaft verloren gegangen.
Karunanidhi spricht 3 Minuten lang, ruft die Jugend auf, für eine demokratische Zukunft zu kämpfen. Doch es gibt nur ein Problem. Der Politiker ist seit 6 Jahren tot. Trotzdem scheut sich seine Partei nicht, ihren ehemaligen Vorsitzenden immer wieder quasi auferstehen zu lassen. In Videos wie diesem. Auch im Wahlkampf für seinen Sohn, den aktuellen Ministerpräsidenten von Tamil Nadu. Künstliche Intelligenz ahmt seine Stimme nach, mit Hilfe von alten Sprachaufnahmen. Und auch Indiens Premierminister Narendra Modi nutzt seit kurzem die neue Technologie im Wahlkampf. Gerade bei Indern, deren Sprache er nicht spricht. Wie bei einer Rede vor Tamilen aus Südindien.
Da ich kein Tamilisch spreche, habe ich meine Rede auf Hindi gehalten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz wurde sie dann direkt auf Tamilisch übersetzt und alle konnten sie verstehen.
Eine eigene Narendra Modi-App bietet diesen simultanen Übersetzungsdienst an. Modi zeigte sie vor kurzem dem amerikanischen Microsoft-Gründer Bill Gates. Der war beim indischen Premierminister in Delhi zu Besuch und zeichnete ein langes Video-Interview mit ihm auf. Gates wollte von Modi wissen, wie künstliche Intelligenz in Indien gesehen wird.
I'd love to hear your view on how India sees AI.
Modi erklärte Bill Gates, er wolle künstliche Intelligenz in Indien voranbringen und so den Alltag für alle verbessern. Das habe das Land schon beim G20-Gipfel gezeigt, wo Vorträge zeitgleich in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Gleichzeitig sollten KI-generierte Inhalte sichtbar als solche markiert werden, sagte Indiens Premierminister.
In einem riesigen demokratischen Land wie Indien könnte die Deepfake-Technologie missbraucht werden, zum Beispiel indem man meine Stimme nachahmt. Das kann die Menschen täuschen und beunruhigen. Wir müssen dafür einige Regeln aufstellen.
Doch bisher hat die Modi-Regierung die Rechtsgrundlage für KI nicht wirklich vorangetrieben. Das kritisiert Amba Sina. Der Inder ist Politikexperte mit Schwerpunkt Technologie. In Indien gäbe es inzwischen zwar ein Datenschutzgesetz, das sei aber vergleichsweise schwach.
Aber diese Regelung ist ziemlich veraltet und geht nicht wirklich ein auf das, was es inzwischen gibt. Dinge wie Deepfake, das sind moralische Grauzonen, die sich in einem unregulierten Vakuum abspielen. Und dieser Mangel an Regulierung erlaubt es den politischen Akteuren zu tun, was sie wollen.
Denn eine Datenschutzbehörde etwa, die den rechtlichen und ethischen Umgang mit KI kontrolliere, gebe es bisher nicht. Amba Sina hat bis vor 2 Jahren das Zentrum für Internet und Gesellschaft in Indien geleitet. Er verfolgt schon länger, wie in seinem Heimatland künstliche Intelligenz im Wahlkampf eingesetzt wird.
Es geht hauptsächlich um künstlich erzeugte Inhalte und Multimedia. Gleichzeitig beobachten wir schon seit einigen Jahren, wie KI dazu verwendet wird, Daten zu analysieren. Denn in Indien sind der Schutz der Privatsphäre und der Datenschutz recht schwach. Das heißt, dass politische Akteure und Dienstleister politischer Parteien sehr leicht auf ziemlich persönliche Daten zugreifen können und damit indische Bürger ganz gezielt kontaktieren.
Wahlwerbung zugeschnitten auf die Menschen und das, was sie bewegt. Und gerade bei der Masse an Daten im bevölkerungsreichsten Land der Welt sei künstliche Intelligenz sehr hilfreich für die Parteien, so Sina.
My fellow Pakistanis.
Auch in Indiens Nachbarland Pakistan wurde vor kurzem künstliche Intelligenz für politische Zwecke genutzt. Am Tag der Parlamentswahl im Februar meldete sich plötzlich der inhaftierte Oppositionsführer Imran Khan per Videobotschaft. Für seine im Gefängnis verfasste Rede hatte seine Partei den Ex-Premier im Video Video animiert und seine Stimme mithilfe von KI nachgeahmt. Khan rief seine Anhänger auf: Zeigt eure Stärke, um eure Stimme zu schützen.
Now, demonstrate the strength to protect your vote.
In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi machte sich eine Partei KI auch in einem besonderen Fall zunutze. Mitten im Wahlkampf wurde ein Politiker wegen Korruption verhaftet. Eine Software ahmte seine Stimme nach und verbreitete so ein Audio seiner Nachricht aus dem Gefängnis. Tech-Experte Sina warnt vor den Schattenseiten von KI.
It's very bad for a democracy.
Es ist sehr schlecht für die Demokratie, wenn die Art und Weise, wie mit Informationen umgegangen wird, die Menschen verunsichert. Wenn die Wahrheit zu einer Handelsware wird, das ist ein sehr schlechtes Zeichen für eine Demokratie und das wird sich auf die Wahlen auswirken.
Gleichzeitig boome genau dieser Geschäftszweig in Indien. Firmen, die Parteien im Bereich künstliche Intelligenz beraten, sagt Amber Sina. Ganz vorne mit dabei sei die BJP, die hindu-nationalistische Partei von Narendra Modi. Schon seit Jahren mobilisiere sie ihre breite Basis im ganzen Land. Eigenen Angaben zufolge hat die Partei mehr als 170 Millionen Mitglieder. Damit zählt sie zu einer der größten Parteien der Welt. Kurz vor der Wahl hat die BJP noch eine eigene App herausgebracht für ihre Parteifunktionäre und Mitglieder. So lässt sich die Parteibasis schnell mobilisieren.
So that even in terms of collection of data.
Das heißt, selbst bei der Sammlung von Daten können Sie auf diese große Infrastruktur zurückgreifen und sind in der Lage, das kann man annehmen, sehr detaillierte Daten zu sammeln, die dann in Ihre Analysen einfließen.
Und genau diese digitale Wahlkampftaktik macht die BJP so stark und könnte Premierminister Narendra Modi zu einer dritten Amtszeit verhelfen.
Ob das tatsächlich so sein wird, steht noch aus. Die Parlamentswahlen in Indien dauern bis Ende Mai. Mit einem endgültigen Ergebnis wird erst Anfang Juni gerechnet. Die nächste Folge Breitband gibt es aber sehr viel früher. In genau einer Woche sind wir wieder da. Für dieses Mal soll es das aber gewesen sein. Wir freuen uns über Rezensionen von euch, am besten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, vielleicht sogar auf der ihr uns jetzt gerade hört, oder über Kommentare und Feedback unter breitband@deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank gehen auch noch raus an Pia Behme und Vera Linz, die die Redaktion für diese Sendung hatten. Mein Name ist Markus Richter und ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.